Diese Predigt hat den Titel Schleichendes Verderben. Dann fangen wir in dieser Stunde mit einem Wort aus dem Buch des Propheten Hosea an, mit einem Wort Gottes, das bis heute nichts verloren hat an aktueller Bedeutung. Da steht in Kapitel 7, Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Im Luther 1912 Text steht hier, er will es nicht merken. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt oder ist grau geworden und er erkennt es nicht. Wiewohl sich aber Israels Stolz als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, breite ich mein Netz aus über sie. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm. Aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durch Schwert fallen, wegen ihrer trotzigen Reden. Das wird ihnen Spott eintragen im Land Ägypten. Soweit der Text. Grau geworden. Ephraims Haupthaar ist grau gesprenkelt. Doch er erkennt es nicht. Ja, er will es nicht merken, sagt Gottes Wort. Was mag das für uns bedeuten? Und was sagt uns der Umstand, dass Ephraim nach Ägypten läuft, um doch nur dort verspottet zu werden und dass sich sein Volk Assur zuwendet, um schließlich grausam weggeführt zu werden von den Assyrern? Was war die Sünde Ephraims, dass Gott ihn vergleicht mit einer einfältigen Taube ohne Verstand? Sehen wir uns das genauer an. Ephraim, dieser Name bedeutet Fruchtland. Das ist ein sehr guter und bedeutungsvoll klingender Name. Wer sein Kind so nennt, der legt, er lebt es und er hofft es mit hinein. So war der ursprüngliche Ephraim, der zweite Sohn Josefs, von seiner Frau Asnat, den sie noch vor der siebenjährigen Hungersnot in Ägypten geboren hat. Zum Moment der Namensgebung durch Josef sagt das Wort Gottes, den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Behalten wir das im Gedächtnis. Es ist auch ein Bild auf uns, fruchtbares Land in der Fremde. Und dann sind Jahrhunderte vergangen. Und aus Ephraim ist ein eigener Stamm geworden in Israel, mit einer sehr bewegten Geschichte. Der ebenfalls aus Ephraim stammende Josua hat dann später im Ort Silo das Heiligtum für Israel aufgerichtet, was diesem sonst kleinen Stamm große Bedeutung eingebracht hat. Die Propheten Jesaja, Hosea und Zacharia verwendeten später den Namen Ephraim für das gesamte Nordreich Israel, bis dann im Jahr 722 vor Christus die Assyrer tatsächlich die Hauptstadt Samaria eingenommen und ganz Israel samt dem Stamm Ephraim gefangen weggeführt haben. Und da war es eben der Prophet Hosea, der zuvor eine interessante Aussage getätigt hat über den geistlichen Zustand Ephraims. Und wer einige Erfahrungen im Glaubensleben hat, der wird schnell den wesentlichen Sinn erfassen, der daraus hervorgeht. Ephraim ist unter Brüdern fruchtbar und doch wird Ephraim weggeführt. Im Originaltext klingt es dann folgendermaßen, denn wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, so dass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Und deshalb mahnt Jesus uns an sehr vielen Stellen, wachet, Was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet, so in Markus 13 und weitere fünfmal in den Evangelien und dazu noch in vier Lehrbriefen. Aber Ephraims Haupthaar ist grau geworden und er will es nicht merken. Er wendet sich wohl noch um, aber nicht mehr nach oben, wo seine Hilfe von jeher gekommen ist. Kümmern tut er sich noch um sein leibliches Wohl. Von Korn und Most ist hier die Rede. Ägypten hat er herbeigerufen, die Welt, und er läuft Assur nach, diesem Inbegriff irdischer Stärke. Und Gott sagt, sie wenden sich zwar um, aber nicht nach oben. Und da muss Hosea prophezeien, Ephraim wird Ägypten zum Spott werden. Er wird weggeführt in das und aufgefressen von dem, was er für Gewinn und für Sicherheit gehalten hat. Und jetzt sitzt die weltförmige Christenheit, die der Taube ohne Verstand gleicht, weil sie Gottes Wort kritisiert und so zum trügerischen Bogen wird, vor ihren dahinschwindenden Sicherheiten, an die sie seit Jahrzehnten Leib und Seele verkauft hat. Der Blick nach oben ist verloren gegangen, ihr Stolz zeigt wieder Gott. Sie suchen nicht ihn, sondern das ihre, das Haar ist grau geworden, aber sie wollen es nicht merken. Sie bringen noch Frucht unter ihresgleichen und an dieser Frucht werden sie auch erkannt. Um aber das Wort Hoseas nicht aus dem Zusammenhang zu reißen, seien jetzt noch die Verse davor zitiert. Sie sind uns wenigstens zum Teil recht gut bekannt. Da steht, Ephraims Schuld ist zusammengebunden. Seine Sünde ist aufbewahrt. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn er stellt sich nicht zur rechten Zeit ein zur Geburt. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Und daraufhin folgt das besagte Wort, denn wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, so dass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Es schadet uns nicht, wenn wir noch einmal auf das Wort Jesu zurückkommen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Denn so wie von Ephraim in unserem Text gesagt ist, dass er graue Haare bekommen hat, ohne dass er das besonders beachten und weise darauf reagieren will, so tritt auch in unserem Glaubensleben ein erheblicher Verlust und Degenerierungsprozess nicht urplötzlich in Erscheinung, und deshalb achtet man oft dann auch gar nicht darauf. Obwohl unser treuer Gott und Vater der Abnahme in unserem geistlichen Leben stets eine Reihe von warnenden Symptomen vorausgehen lässt, wird das von uns oft nicht erkannt oder sogar ignoriert, bis unser erbärmlicher Zustand nicht mehr zu verbergen ist. Und dann bringen wir bestenfalls noch Frucht unter Brüdern, wie Gottes Wort sagt, eine Art geistliche Inzucht. Ein auf der Stelle verharren, ein Wesen, das den Namen trägt, das es lebt, das aber gestorben ist, unmerklich abgedriftet ist vom Leben in Christo und schließlich erstickt in der Welt, ihr zum Spott und wir verunsichert, trotz all unserer irdischen Sicherheiten, verführt und gefangen auf unseren eigenen Wegen. Sehen wir es nicht an dieser Zeit? Es ist tragisch zu beobachten, wie Glaubensgeschwister jetzt an vielen Befürchtungen laborieren, so verunsichert, so verschreckt und so verängstigt. Jetzt fordern die löchrigen Zisternen ihren Tribut, die wir für uns vorgezogen haben in den letzten Jahren. Bisher haben wir es vielleicht nicht so sehen wollen. Jetzt aber wird das tragische Manko immer sichtbarer. Aber wollen wir es denn jetzt bemerken? Von höchster Wichtigkeit. Für unser geistliches Wohl wäre allemal eine prompte Reaktion auf Gottes rechtzeitige Warnungen, und die ist uns auch dauernd erlaubt, hat uns der Vater doch in Christus die so herrliche Möglichkeit gegeben, die da lautet, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Ist aber die Schärfe unseres Gewissens schon länger abgestumpft, nämlich weil wir die ersten Anzeichen unbeachtet gelassen haben, dann erkennen wir das weiter heraufziehende Böse auch nicht mehr sicher als solches. Und wenn wir es sehen, aber eher auf die Umstände Rücksicht nehmen, in denen wir uns befinden, dann werden wir die aufkeimenden Symptome viel zu nachlässig behandeln. und unseren Zustand als verzeihlich ansehen und ihm mehr und mehr nachgeben. Und so dringt dann die Finsternis weiter herein. Und Hand aufs Herz, wer von uns kennt das nicht? Wer hat das noch nie an sich erlebt? Gottes Wort stellt diesbezüglich ausdrücklich fest, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So in 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und Epheser 5 steht, und ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das Wort Gottes beharrt auf dieser Tatsache und wir dürfen auch in starker Anfechtung und in schwierigen Seelenzuständen nicht versuchen, diese Aussage aufzuweichen, sondern weiter und fest, auch wenn wir momentan kein Licht sehen, auf das Heil zu vertrauen, das uns in Christus gegeben ist, um wieder im Licht des Herrn wandeln zu können. Wir sind ja stets in seiner Nähe, weil er uns von allen Seiten umgibt. Dass ich etwas Ungutes nicht sofort klar erkenne, das kommt vor, immer wieder. Aber in der Gegenwart Jesu werde ich mich auf der Stelle distanzieren wollen von allem, was seiner nicht würdig ist. Und die Weisheit dazu und das Wollen und das Vollbringen, das wird dann alles er bewerkstelligen. Ja, er wird das sogar selber sein. Wandeln wir aber in der Finsternis, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wir reden hier nicht nur von einem guten Gewissen. Das wäre eine viel zu unsichere Sache, sondern wir reden von der aktiv-praktischen täglichen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, die verhindert, dass unsere Seele schleichend infiziert wird. Auf dem Weg dem Lamme nach geht es um stete Tuchfüllung zu ihm, denn so bleibt uns dann der freimütige Zugang zu ihm erhalten und die rechte Gesinnung unseres Herzens. Die Finsternis, die begreift das Licht ja nicht, das kann sie nicht. Bleiben wir aber im Licht, denn wie im 1. Johannesbrief weiter steht, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nur in seinem Licht kann und werde ich mich auch selber beurteilen, werde mich anklagen und richten wegen allem in mir, das Gott und seinem Licht zuwider ist. Aber sogar im Wandel vor Gott versucht sich etwas einzuschleichen. Gerade dann, wenn wir im Dienst des Herrn tätig sind. Es handelt sich um die eingebildete Befriedung und falsche Ruhe, die dann unserer Seele ein gewohnt gutes Gewissen vorgaukelt, was in der Folge dann ein falsches Maß an innerem Frieden hervorruft. Regelmäßiges Bibellesen und Beten, das reicht da schon völlig aus, dass wir zufrieden sind mit uns selber, und schon fällt damit meine Fähigkeit zum Selbstgericht einem schleichenden Schwund anheim. Und wenn der länger andauert, dann muss ich doch schließlich vom Herrn gerichtet werden. Wobei dann die Frage ist, ob ich noch korrigierbar bin oder schon geistlich verstockt in meinem frömmlerischen Eigendünkel. Das erste und untrüglichste Zeichen für eine beginnende Verstockung und den weiteren Weg in die Finsternis ist dabei die Sünde der Unzufriedenheit. Zwar hat der bekannte Bibelspruch, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, im Hebräerbrief, einen primär finanziellen Hintergrund, aber zusammen mit den Worten der Korinther, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, erlangt ja dann eine weitaus breitere geistliche Wirkung, die sich keineswegs mehr auf den irdischen Mammon beschränkt. Vielmehr haben wir dann ein biblisches Bollwerk gegen alle menschliche Macht vor uns. Für was für eine unwichtige Kleinigkeit halten wir manchmal unsere Unzufriedenheit? Sie wird aber einen schweren, wenn nicht gar tödlichen Schaden anrichten an unserer Seele, wenn sie uns bleibt. Ist aber dagegen mein Herz in Gott zufrieden, in heiliger Einfalt, und ich weiß, dass er mich nicht verlassen noch versäumen wird, dann bin ich ja nicht mehr um mich selber besorgt. Nicht in weltlichen und auch nicht in geistlichen Belangen. Ich werde nicht zu kurz kommen unter seinen Fittichen, das ist mir dann bewusst. Ist aber wieder das eigene Ich zum Gegenstand meiner Aufmerksamkeit und meines Nachdenkens geworden, dann werde ich bestrebt sein, mehr zu verlangen, mehr als das, was Gott mir in seiner Weisheit und Güte zugedacht hat. Denken wir an Achan. An Achan und an seine Sünde. Er hatte sich an Gottes Eigentum vergriffen, in Josua 7 steht das, weil er nicht zufrieden war. Sich selbst hat er gesucht und mehr Reichtum für sich, und er hat den Tod gefunden, samt seiner Familie. Unzufriedenheit ist kein Bagatelldelikt. 15 Kapitel später, nach Achans Sünde, greift das Wort Gottes seinen Fall noch einmal auf. Und Josua muss das Volk explizit warnen. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von den Gebannten veruntreute? Und er ging nicht allein zugrunde in seiner Schuld. Nicht allein. Das gilt von Anfang an, denn es war die Unzufriedenheit, die der Widersacher im Paradies im Herzen der Eva erregt hat, womit unser aller Verderben begonnen hat. Die Folge war der Tod für die gesamte Menschheit und darüber hinaus. Die Meinung des Volkes Gottes zum Manna in der Wüste, die kennen wir ja auch, nicht wahr? Unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise, murrten sie. Und da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb, steht im 4. Buch Mose. Sehen wir den Ernst und die Güte Gottes? Und das, was einst das Manna war, das ist ja jetzt für uns Christus. Christus allein, das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das der Vater der Welt gegeben hat. Aber das scheint auch vielen unzufriedenen Christen nicht genug zu sein. Sie wollen mehr. Und sie landen in Weltförmigkeit und menschlicher Höhe und Stärke. Und das ist Gott zum Greuel. Von Asa steht, vom König Asa, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Der Herr war ihm zu wenig. Dieses auch gibt ja hier den Ton an. Asa suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn. Der Herr war ihm allemal zu gering, war ihm zu wenig. Und wie sehr fürchtet der Apostel für die Kolosser dann den Abfall von Christus. Wir sind doch alle seine Hinweise, konsequente Ermahnungen zu der Wahrheit, die gekleidet sind in das Wort Gottes. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Woher dann die viele Unzufriedenheit in christlichen Häusern? Ist es nicht so, dass ein Christ, der einfältig und wahrhaft glücklich ist in seinem Erlöser und Herrn und in Christus, seine völlige Befriedigung findet, dass der keinerlei Anzeichen eines Abfalls in sich trägt, während jeder Christ, der über seine Vermögensumstände seufzt, über seine Familie, über seine Arbeit und über seine Gesundheit, über die Brüder oder über irgendetwas anderes jammert, dass der deutlich seinen Ekel zeigt vor unserem himmlischen Manna? Ist das Auge eines solchen nicht ab, nicht weggewendet von Christus? Und was wird die weitere Folge sein bei diesem Menschen? Er wird zweifellos versuchen, sobald eine Gelegenheit dazu vorhanden ist, den ihn tangierenden Mangel zu beseitigen. Und er wird absolut keinen Wert darauf legen, die Mittel und Wege abzuwägen, die er anwenden und einschlagen wird dazu. Mag sein, er bringt noch Frucht unter Brüdern, unter seinesgleichen. Aber welche Frucht? Ihn leitet ja hauptsächlich der Blick auf die Umstände. Und wenn seine Anstrengungen nicht bald einen günstigen Erfolg haben werden, dann steigert sich seine Unzufriedenheit wie bei einem wilden Tier in der Falle. So einer sieht ja vor sich nur mehr die störende Schranke im Leben, das Hindernis, das seiner Natur im Wege steht. Und was ist die Folge? Eine zutiefst betrübliche, eine anhaltende Verstockung als Gericht für die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ihrerseits ist ja selbst schon eine Folge der schleichenden geistlichen Abnahme, der wir oft zu lange zuschauen und die wir leichtsinnig herunterspielen. Ein Selbstgericht ist da dann kaum noch möglich, denn solcher Mensch glaubt ja dann schon mehr an sich selbst als an Christus, auch wenn er noch betet, und das vor allem um Befreiung. Nicht aber von der Macht der Sünde, sondern er will befreit sein von den Umständen, die ihn plagen. Aber sollte so einer vom Vater gehört werden? Viel wichtiger wäre doch in solchen Fällen, die Wahrheit wieder erkennen zu dürfen, wieder nüchtern zu werden aus des Teufels Strick, von dem wir dann gefangen sind, seinen Willen zu tun, indem uns die Unzufriedenheit gepackt und fest im Griff hat. Aber wie viele Glaubensgeschwister gehen unter diesem furchtbaren Joch einher? Es wäre ja ganz anders gekommen, es sähe ganz anders aus mit uns, wenn wir uns alle Gott rechtzeitig in allem unterworfen hätten, bedingungslos. Dann müsste jetzt keiner murren und seufzen, dann wären ich und du in Christus weiterhin völlig zufrieden, wie zur Zeit unserer ersten Liebe zu ihm. Ja, wir würden in einem Bereich wandeln, in dem unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche keinen Zutritt hätten, wo ihnen der Zutritt verwehrt bliebe, wie Jesus sagt zu der Samariterin am Brunnen: Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Gott macht das verderbliche Murren und die Unzufriedenheit der Herzen ja offenbar. Wo? In seiner herausgerufenen Gemeinde und in deren Familien. Aber kümmert das wen? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt der Herr in Matthäus 7,16, und er deckt unseren Missstand auf, seit jeher. Nur die Betroffenen merken es meist nicht mehr. Betrachten wir einige alttestamentliche Beispiele dazu. Da brauchte ein Lot Futter für sein Vieh. Und was zog ihn an? Die saftigen Wiesen Sodoms. Als das Volk Israel den Mose aus den Augen verloren hatte, fanden sie schnell eine alternative Befriedigung im goldenen Kalb. Achan haben wir schon erwähnt, er hat sich vergriffen an dem, was Gott angehörte, um sich am Verbotenen zu bereichern, an dem, was Gott gehörte. Er war unzufrieden. Jakob hat's noch Ruhe verlangt nach seiner Flucht aus Mesopotamien und er ließ sich nieder in Sichem. Was dann dort geschehen ist, ist wohl jedem Bibelleser bekannt. Und da müssen wir uns auch jetzt selber ernsthaft fragen, ist das von uns erstrebte irdische Dasein und unser ausgeübtes Zeit- und Finanz- und sonstiges Verhalten ein anderes als jenes, das Gott uns zugedacht hat in Christus, das ihn allein sucht und ehrt? Andernfalls werden wir unser Glaubensleben nur in einer reduzierten Version ausüben, in einer Art geistlichen Schmalspur. Das sieht dann vielleicht demütig aus, ist es aber nicht. Jakob hat damals an Gott sichtlich nur in Beziehung auf seine eigene Person gedacht. Für Gedanken an die Verherrlichung Gottes findet sich kein Raum dort in seinem Herzen. Und so sind auch Gottes Ratschlüsse unbeachtet und vergessen geblieben dort in Sichem. Was darauf folgte, war das Gericht an der Familie, wie auch die unsere immer leiden wird unter unserer Unzufriedenheit. Schreckliche Dinge sind dort geschehen, Hass, Betrug, Mord und Totschlag. Und anschließend lesen wir, und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf und zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Erst jetzt, nach diesem Dilemma in der Familie, leistet Jakob Gottes Wort Folge und bewegt sich an den Ort, der ihm bestimmt ist. Und sofort zeigt sich die Wirkung. Als dann da steht, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Diese Geschichte Jakobs lehrt uns, dass vieles, das wir uns großzügig erlauben, außerhalb der wahren Gemeinschaft mit Gott, nicht mehr geduldet werden wird in seiner heiligen Nähe. Anders gesagt, wenn wir das Unheilige, und dazu gehört in erster Linie die Unzufriedenheit, in unserer Mitte weiter dulden, dann beweist das, dass sich unsere Seele schon deutlich von Gott entfernt hat. Ja, wenn wir in seinem Licht die traurigen Folgen sehen könnten, dann würden wir uns fürchten, unsere Unzufriedenheit überhaupt noch nachzugeben, nicht wahr? Dazu muss man aber im Licht wandeln. Aber wie findig ist doch das Menschenherz in solchen Belangen? Nehmen wir den Markus dazu her. der sich von Paulus getrennt hat und nach Jerusalem ausgewichen ist, wo er sich Erleichterung erhofft hat für sein Gewissen nach der so herausfordernden Periode mit Paulus. Ist es nicht immer so, wenn es soweit gekommen ist, dass unser Herr Jesus Christus für uns nicht mehr der alleinige Grund unseres Herzensfriedens ist, dann wird er von uns ersetzt mit etwas anderem. Genau wie die von uns von Gott zugesprochene Gerechtigkeit in seinem Sohn, dann muss es eben eine menschliche Gerechtigkeit sein, die wir dann voreinander aufrecht erhalten in der Gemeinschaft. So wirkt der antichristliche Geist, der mitten in der Gemeinde sitzt, der Christusersatz. Und so wird versucht, das Schwinden des geistlichen Lebens möglichst lang zu verdecken, was unter entsprechend ausgewählten Sympathisanten auch tatsächlich gelingt, eine Zeit lang. Woher stammt denn die enorme Stumpfheit vieler Christen, die sie die höheren Wahrheiten gar nicht begreifen lässt? Woher die schreckliche Gleichgültigkeit vieler in den Gemeindestühlen? Ist es nicht so, dass das unzufriedene Wesen und die selbstsüchtigen Zwecke unser einen wegziehen vom Reichtum und von der Wahrheit in Christus, der doch alles in allen erfüllt, und dann sehen wir uns gezwungen, die Wahrheit passend zu beschneiden. Nicht wahr? Den inneren Stachel werden wir so aber nicht los, auch wenn wir in der Folge versuchen, unser ramponiertes Gewissen gänzlich totzuschlagen, denn dann ist unser Schiffbruch komplett, wie der Apostel Paulus an Timotheus schreibt, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Und eine geistliche Regel besagt dazu, jeder, der am Glauben Schiffbruch erleidet, hat entweder versucht, sich selber zu gefallen, oder er ist aus Angst vor den anderen untergegangen. Die Ursachen und Formen dazu bestreichen ein ganz großes Spektrum. Da ist gleich einmal der Hochmut ein wesentlicher Faktor, wie Gottes Wort bezeugt. In Apostelgeschichte 20, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Aber es geht auch andersrum. Viele erleiden auch mit gezieltem Understatement Schiffbruch im Glauben, mit ihrer Liebe zur Gemächlichkeit, zur Häuslichkeit und so weiter. Und es sieht mitunter sehr bescheiden und geistlich aus, ist es aber nicht. Jedes Herz, dem es zu wenig ist, in der Genügsamkeit Christi zu ruhen, ist dann dazu verurteilt, sich anzustrengen, die Wünsche, die dann erwachen, zu befriedigen. Und so ist es schon gerichtet. Und deshalb ist der Satan auch ununterbrochen bemüht, irgendein Verlangen in uns zu wecken und uns dann zu bedrängen, einen ungeziemenden Weg dazu einzuschlagen, um dieses Verlangen zu stillen. Sei es hierzulande in Kauflust, Freizeit und anderen Vergnügungen, auch in manchen Nahrungsergänzungsmitteln oder sonst wie. Ganz egal, Hauptsache nicht zufrieden mit dem, was da ist. Und so ist ständig ein diabolisch von unten und von innen geschürtes Begehren vorhanden, auch in geistlicher Hinsicht. Siehe die immens schädlichen Wünsche nach Handauflegung zum Zweck der Geisteserfüllung, das verderbliche Streben nach Anerkennung in der Gemeinde, mit falscher Gesetzlichkeit oder auch mit Schwarmgeist. Wir tragen unweigerlich die Merkmale des Abfalls von Christus in uns, wenn das eigene Ich unsere Aufmerksamkeit fesselt in irgendeiner Form und wir darüber die heilige Einfalt und Genügsamkeit in Christus vergessen und übersehen. Wohin wir uns wenden, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, das zeigt unsere Früchte auf und damit den Zustand unseres geistlichen Lebens, an dem wir erkannt sind. So war es zum Beispiel das Gesetz bei den Galatern und die Philosophie bei den Kolossern. Aber alles, was mit unserer Unzufriedenheit beginnt, wird ein schlimmes Ende finden, wenn wir diese böse Frucht nicht verabscheuen und sie nicht therapieren lassen von unserem großen Arzt und wenn wir nicht die tätige Gnade unseres Herrn Jesus Christus bewusst heranlassen an die Wünsche unseres Herzens, damit er ihnen nicht nachgibt in uns, denn sonst bleiben wir ihnen ausgeliefert und sind verurteilt, zusammen mit dem Widersacher tausend Wege zu finden, um unser Verderben am Ende doch noch herbeizuführen. Es wäre gelogen, das zu verneinen. Demas winkt uns hier verloren zu. Und nicht nur er. Warum gibt es denn so viele christliche Denominationen? Aus purer Zufriedenheit in Christus? Sitzen wir jetzt bloß nicht hier und denken, dass das die anderen betrifft? Sicher nicht. Vielleicht erkennen wir auch längst nicht mehr, welche Frucht wir bringen unter den Brüdern, weil wir ausgesuchte Gesinnungsgenossen sind. Lassen wir das vom Herrn überprüfen. Verlieren wir bloß nicht unsere Stellung, die da lautet, in Christus vor Gott, mehr und mehr aus den Augen, und berauben wir uns nicht, einsam oder auch gemeinsam, der Kraft und Gnade Jesu zum Gesegneten und Genügsamen bleiben in ihm. Jesus selbst kannte keine Selbstständigkeit, keinen eigenen Willen dem Vater gegenüber. Und da, wo er von sich sagt, des Menschen Sohn kann nichts von sich selber tun, in Johannes 5,19, da wäre es jetzt doch schrecklich, wenn wir uns von ihm deutlich unterscheiden würden. Es ist des Teufels Ort, zu tun, was er will, und die Länder zu durchziehen auf eigene Faust. Der Widersacher, der hat ja auch keine Zeit. Und der war unser erster Vater. Haben wir Zeit? Aber unser Erlöser und Heiland, der wird uns als der einzig rechte Kriegsmann vor diesem schrecklichen Abfall retten, der mit der Unzufriedenheit beginnt, wenn wir wachsam bleiben und in ihm alle Undankbarkeit und Unzufriedenheit fliehen. Seien wir dankbar in allen Dingen. Lassen wir uns genügen. Uns ist ja der Sohn gegeben. Und auf ihm und nur auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich möchte jetzt noch ein paar ernste Bemerkungen dazu anführen, die mir vor wenigen Wochen freundlicherweise zugesandt worden sind und die da lauten. Wer spätestens jetzt nicht gelernt hat, wo sein wahres und ewiges Bürgerrecht ist und von seiner Bodenhaftung loskommt, wer jetzt die Bindungen ans Erdreich mehr pflegt als die Freiheit in Christus, zu der wir berufen sind, und wer jetzt nicht lernt, alle Zeit zu wandeln dort, wo unser Aufenthaltsort jetzt schon ist, in himmlischen Örtern, wer nicht gelernt hat, zu sprechen, zu wünschen und zu begreifen, lieber irdisches verlieren, um geistliches zu gewinnen, damit uns jeder scheinbare Verlust zum wahren Gewinn wird, wer jetzt nicht neben der Schmach Christi den Reichtum in Christus für weitaus höheren Reichtum achtet als die Schätze Ägyptens, und wer jetzt noch mehr lebt im Sichtbaren als im Unsichtbaren, wer sich jetzt nicht mehr mit seiner ewigen Behausung beschäftigt als mit seinem auf Abbruch ausgerichteten Erdenhütlein, wer in allem Wanken, Schwanken und Rumoren im Hier und Jetzt noch Sicherheiten sucht und halten will auf der untergehenden Titanic und nicht im Himmel, und wer immer noch meint, sich durch eine gewisse Rechtgläubigkeit oder durch angelerntes, angelesenes Kopfwissen hindurchmogeln zu können durch die ernsten Gerichte, die unweigerlich zuerst das Haus Gottes durchschütteln müssen, und wer immer noch meint, darauf verzichten zu können, vor Gottes Angesicht mit aller Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit auf die Suche nach auch nur einem Restchen von Sauerteig in den Gassen des Herzens gehen zu müssen, um in rechter Seelennot den ganzen Christus zu umfassen, und wer jetzt nicht sucht, aus jeder irdischen Enge in geistliche Wahrheiten hindurchzudringen, wer den Allmächtigen und Heiligen immer noch missbraucht zum Handlanger und billigen Sozialarbeiter für die Befriedigung seiner menschenzentrierten Bedürfnisorientierung, und wer immer noch hinter Gesundheit, Wohlleben und Familienharmonie herhechelt und sich vom Feind zeitlich, kräftemäßig und geistlich dadurch binden, leimen und außer Wirksamkeit setzen lässt und immer noch nicht einstimmt in das hohe Lied der wahrhaft Frommen, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben, und wer noch nicht begriffen hat und seine volle Genüge darin gefunden hat, dass es unsere einzige Bestimmung und Lebensberechtigung ist, den einen wahren Gott in Christus Jesus in Ewigkeiten anzubeten und nicht sich selbst, der wird früher oder später unweigerlich vom Strom dieser Zeit und Welt hinweggerissen werden müssen, aus jeder Christusgebundenen ewigen Verankerung, die hineinreicht bis ins Allerheiligste lebendiger Glaubens- und Geistesgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Soweit die diese imposante Zuschrift. Kommen wir damit nun zum Schluss. Der Zweck dieser Stunde war, mögliche Anfänge der Abnahme unseres geistlichen Lebens aufzuzeigen und unsere Aufmerksamkeit auf die Neigungen unseres Herzens zu lenken. Ist es uns gelungen, unser Herz zum ernsten Selbstgericht zu erwecken und unser inneres Auge wieder strikt auf Christus zu richten, dann ist es gut. Dann brauchen wir uns nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt in unseren Gedanken, vor der Pest, die im Finstern sich an unsere Herzen heranschleicht, vor der Seuche, die am Mittag unseren Leib verderben will. Dann wird all das schleichende Verderben uns nicht treffen, weil der Herr unsere feste Zuversicht ist. Solange wir uns unentwegt ausrichten auf das, was droben ist, wo der Christus ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist, solange werden wir nicht von geistlicher Reduktion und drohenden Abfall geplagt werden und weiter im Licht wandeln können. Denn je reiner eine Sache ist, umso sorgfältiger muss sie auch bewahrt bleiben. Darum seien wir wachsam und wehren wir den Anfängen. Meiden wir die Unzufriedenheit und die böse Gier. Das wird aber nur gelingen in der Kraft Christi. Bitten wir ihn darum, damit wir nicht verurteilt und verstrickt und verstockt werden in dem Gewünschten, wie es in der Wüste dann geschehen ist, wo dann steht, da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Wie viele Glaubensgeschwister hängen heute an Dingen, die sie früher verabscheut haben? Und ihr selber wisst, was gemeint ist, woran und womit ein Gotteskind sich verderbt. Paulus schreibt im Römerbrief, welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Und Petrus warnt, es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Der letzte Schritt wäre dann, nämlich um die Gottesfurcht und das Gewissen gänzlich zu beseitigen, dass wir dem Licht der Gegenwart Gottes völlig ausweichen würden, damit wir in ungehinderter Freiheit den Willen unseres Fleisches vollbringen können. Am Anfang steht die Unzufriedenheit, dieser oft unbemerkte, aber fatale Beginn des Abfalls von Christus. Heute wird ja viel von Endzeit gesprochen. Da gilt aber auch das Wort, ihr sollt vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Im 2. Petrusbrief, der Vers 3, im 3. Kapitel. Möge unser Herr Jesus Christus uns allen die Gnade schenken, wachsam zu sein gegen den verderblichen Anfang in uns, denn dann werden wir durch seine Gnade in einfältiger und glücklicher Abhängigkeit von ihm fähig gemacht werden, seinen Willen zu tun und durch alles hindurch die Erfahrung machen, dass wir unter seinem Stab und Stecken sicher geleitet werden bis in alle Ewigkeit. Lassen wir uns als die Schwachen an seiner herrlichen Gnade genügen. Amen. Amen.